Miss John Soda mit Sirens auf Flux FM ist 17 Uhr. Und 10 Minuten in der Morningshow am Nachmittag. Auch im vielgepriesenen deutschen Rechtsstaat kommt es zu Fehlurteilen, die ganze Biografien zerstören können. Das kann für vermeintliche Täter gelten, die unschuldig im Gefängnis landen, aber auch Opfer betreffen, deren Aussagen aus welchen Gründen auch immer keinen Glauben geschenkt wird. Professor Dr. Max Steller ist einer der führenden Experten zum Thema Aussagepsychologie. Er beschäftigt sich mit dem Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen und untersucht diese anhand von objektiven Kriterien. Morgen Abend wird der emeritierte Professor für forensische Psychologie in der Urania einen Vortrag zum Thema halten und sein aktuelles Buch vorstellen, das unter dem Titel Nichts als die Wahrheit, warum jeder unschuldig verurteilt werden kann, just im Heine Verlag erschienen ist. Jetzt steht er bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Bevor wir über das anklagende Element Ihres Werkes sprechen, das ja auch stattfindet, erklären Sie uns doch bitte, aus welchen Elementen besteht eine wissenschaftlich fundierte Aussageanalyse? Wie funktioniert also die genaue Analyse von einer juristisch relevanten Aussage?
Wir machen ja alle jeden Tag Glaubhaftigkeitsbeurteilung, indem wir unser Gegenüber einschätzen. Das machen wir, weil glauben ihm nicht, weil er errötet oder nervös wird. Aussagepsychologie wendet sich weg von diesen Verhaltensbeobachtungen hin zur Aussage, zum Inhalt einer Aussage. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Gegenüber die Wahrheit sagt oder lügt, dann müssen Sie ihn reden lassen, Sie müssen ihm zuhören, Sie müssen sich merken, was er am Anfang gesagt hat, was er in der Mitte sagt oder was er vielleicht bei wiederholter Befragung sagt. Und der wirklich was erlebt hat, besonders was Schlimmes, Einzigartiges, wie ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung, wer was Schlimmes erlebt hat, der erzählt das in einer Weise, dass sie erkennen, das kann er sich nicht ausgedacht haben. Das nennen wir die sogenannten Realkennzeichen, Qualitätsmerkmale in Aussagen. Und das kann man lernen, trainieren. Darüber haben wir publiziert, darüber haben wir geforscht, was solche Realkennzeichen sind. Und auf der anderen Seite, wenn Sie das Gegenüber reden lassen, der Lügner wird Fehler machen.
Ja.
Lügen ist eine ganz schwierige geistige Leistung, hat jemand vor über 100 Jahren beschrieben. Und das ist sozusagen das Fundament der Aussagepsychologie.
Ja? Ich fand das Beispiel ganz schön, dass Sie im Buch schreiben, irgendwann an irgendeiner Stelle, wer weiß ganz spontan, welcher Buchstabe nach dem Q kommt. Wenige Leute, die meisten müssen anfangen von A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, Q, R. Ah, das R kommt nach dem Q. Und so geht es auch eben den Leuten, die konstruiert lügen. Die müssen nämlich dann chronologisch immer wieder anfangen von vorne und da werden sie unter Umständen ertappt. Das ist aber dann auch nicht die einzige Form der Lüge, die Sie beschreiben. Es gibt ja durchaus auch Lügen oder falsche Beschreibungen eines Sachverhaltes, die damit zu tun haben, dass man Teile vergessen hat, dass die menschliche Wahrnehmung ohnehin nicht perfekt ist. Was sind das für Lügen?
Ja, die Lüge ist der eine Feind der Wahrheit. Der andere Feind ist der Irrtum. Das kennt jeder von uns. Aber jeder von uns denkt bei Irrtum zunächst einmal, dass jemand ein tatsächlich blaues Fluchtauto als grünes beschreibt, weil die Zeit vergangen ist. Man hat sich geirrt. Stoppschild wird zum Vorfahrtsschild im Laufe der Zeit. Die wenigsten von uns wissen, dass wir alle dazu neigen, auch Scheinerinnerungen zu entwickeln. Also zu denken, ich habe etwas erlebt, was ich in Wirklichkeit nur gehört habe, was ich vielleicht nur gelesen habe, aber dann beschäftige ich mich so ausführlich damit, dass ich denke, das habe ich selbst erlebt. Und dann muss man natürlich ein bisschen das Fach kennen oder die gerichtliche Realität kennen. Diese Scheinerinnerungen werden relevant, werden bedeutsam, wenn Menschen, die irgendwelche Probleme haben, vielleicht in Psychotherapien, vielleicht durch Foren im Internet, sozusagen erarbeiten über lange Zeit, besprechen, mir müsste früher doch auch sowas passiert sein, weil ich so viel davon jetzt in den Medien höre. Also dann reden wir über Menschen, die 40, 50 Jahre alt sind und mit oder ohne Hilfe entdecken, vermeintlich entdecken, muss man meistens sagen, dass ihnen vor 20, 30 Jahren ein Missbrauch, eine Vergewaltigung geschehen ist. Das sind unsere schwierigsten Fälle, Aussagen, falsche Aussagen aufgrund von Scheinerinnerungen. Die meisten werden denken, das ist doch ein ganz seltenes Ereignis. Nein, leider nicht. Leider häuft sich das. Man kann auch sich Gedanken machen, warum.
Ja.
Wir haben viel Aufklärung in den Medien, das ist gut.
Ja.
Aufklärung über das furchtbare Delikt des sexuellen Kindesmissbrauchs, Diffamierung, Aufklärung über das Schlimme der Vergewaltigung, das geht einem ja unter die Haut, das wird man nicht wieder los, so ein Geschehen. Mit dieser Aufklärung ist leider das verbunden, was man in anderen Bereichen so fürchterlich Kollateralschaden nennt, nicht? Also ja. Nebenschäden, unbeabsichtigte Schäden. Man hört so viel im Radio darüber, mir geht's dreckig, es klappt nicht in der Partnerschaft, es klappt nicht im Beruf. Dann sagt ein Experte, ein Therapeut, der mir helfen will, so wie das bei dir aussieht, habe ich den Verdacht, da könnte was gewesen sein. Mhm. Man spricht drüber, man spricht drüber, man spricht drüber und plötzlich entsteht diese vermeintliche Erinnerung. Mhm. Bei mir war das auch so.
Das Thema, das Sie ansprechen, kann man auch unter der Überschrift Suggestion im Prinzip besprechen. Wir haben im Buch auch einen sehr interessanten Versuch nochmal beschrieben, der untersucht, wie Suggestion zum Beispiel bei Kindern funktioniert. Auch da wurden, glaube ich, 4 verschiedene Erlebnisse Kindern vorgestellt und die sollten doch mal überlegen, wie das gewesen wäre, wenn sie wirklich mal mit dem Heißluftballon geflogen sind oder sowas ähnliches. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist nach einigen Jahren dieses Besprechens herausgekommen, dass eine große Prozentzahl der Kinder behauptet haben, wirklich mit diesem Heißluftballon gefahren zu sein, wenn ich das jetzt ungefähr richtig
rekonstruiert habe. Haben Sie schon richtig erinnert, es gibt zahllose solche Studien. Leider ist es sogar so, dass bei den Kindern das relativ schnell geht, je nach Alter. Natürlich bei der 12-13-Jährigen anders als bei dem 4-5-Jährigen. Kinder haben ja die Erfahrung, der Erwachsene weiß es besser. Ja. Und wenn ein Erwachsener ein Kind ständig nach etwas befragt, mhm, aber und nahelegt, so etwas könnte doch gewesen sein, dann sind die Kinder eben sehr schnell in Versuchung, das zu übernehmen, die Erwartung erfüllend zu wollen. Ja. Wir hatten ja vor 20 Jahren in den Mitte der 90er Jahre diese schrecklichen Massenmissbrauchsprozesse, die alle durch Suggestionen, Sie haben das Wort ja gebraucht, mhm, von eigentlich Gutmeinenden, von Kinderschützern entstanden sind, diese falschen Behauptungen von Kindern, weil diese Kinder in Marathonsbefragungen genommen wurden. Die wurden, mhm, über Wochen, teilweise Monate, ein Kind länger als ein Jahr befragt, was Böses geschehen sein, mhm, könnte.
Mhm. Und das triggert natürlich die Fantasie auch gerade bei kleineren Kindern an und irgendwann versucht man den Anforderungen der Eltern zu entsprechen und erzählt vielleicht irgendwas.
Ja, es waren da nicht die Eltern, sondern eben Aufdeckungsexperten nannten die sich und in Wirklichkeit war es natürlich nicht Aufdeckung, sondern Suggestion. Am Ende standen elaborierte Falschaussagen von Kindern, also ja, ausführliche Falschaussagen. Und wenn man genau hinguckte, dann war genau zu erkennen, wie das in die Kinderköpfe reingekommen, ja, ist. Wir müssen also das, was ich vorhin gesagt habe, noch ergänzen. Das, was ich vorhin gesagt habe, war die Qualitätsanalyse, die, ja, Kennzeichenanalyse. Das ist zu ergänzen durch die Analyse der Aussagevorgeschichte. Wie, mhm, ist das eigentlich zu der Aussage gekommen? Mhm. Und wenn ich eine suggestive Vorgeschichte habe, dann kann ich, Entschuldigung, die Realkennzeichen in der Pfeife rauchen, mhm, denn das sind ja keine Lügen, die die Kinder vortragen, ja, sondern die Kinder sind davon überzeugt, das ist gewachsen in ihren Köpfen durch Vorgaben. Das klingt genauso wie eine erlebnisbegründete, ja, Aussage. Und auf diesem Hintergrund haben wir eben viele schlimme Schicksale gehabt. Nach Scheidungskonflikte, ja, Frau wirft dem Mann sexuellen Missbrauch vor, ja, in der Beratungsstelle Aufdeckungsarbeit, Trennung des Kindes. Das mag manche vielleicht noch nicht so vom Hocker reißen, aber das ist ein schlimmes Schicksal natürlich für den Vater, mhm, aber auch für die Kinder, wenn wir das Leben dieser Kinder verfolgen über Jahre, ja, dann leiden sie auch darunter.
Ja? Ja, weil ihnen ja das Pseudo-Wissen, dass da was geschehen sei, auch niemand mehr nehmen kann unter Umständen.
Wenn man sie in Ruhe lässt, würde es vielleicht vergessen werden, ja, wie manches andere schlimme Ereignisse. Ja. Aber gerade in diesen Fällen wird ja nicht in Ruhe gelassen. Ich will nicht gegen richtige und gut gemachte Psychotherapie reden, aber wir haben in diesem Bereich leider, ich sag's mal so grob, auch Quacksalber, ja, selbsternannte Therapeuten, die dann einfach auch nicht locker lassen, die immer weitermachen. Und dann kann es eben zur Verfestigung solcher Scheinerinnerungen kommen. Hm. Und wenn ich als Kind groß werde mit dem Gedanken, Vater hat mich missbraucht, das ist auch schädlich, genauso, ja, schädlich wie Missbrauch, kann man nicht sagen, wir haben hier beinahe so rausgerutscht. Ja. Ja, diese Vergleiche sind völlig unsinnig, ja, aber es ist auf jeden Fall auch ein Schaden und zwar ein vermeidbarer Schaden, das muss nicht sein.
Was ich interessant finde bei der Aussagepsychologie ist, dass es ja gar nicht um eine Bewertung oder eine Untersuchung des Menschen, der hinter der Aussage steht, geht, sondern es geht wirklich nur um eine Analyse der Aussage. Wie wichtig ist es denn da, Gefühle auszuschließen als jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt und vielleicht auch sowas wie eine Intuition oder sowas nicht zu vertrauen.
Kurze Korrektur. Der Mensch ist sozusagen die Schablone, der Bezugspunkt für die Aussageanalyse. Ja. Nicht? Das kleine Kind kann natürlich weniger erfinden als der Erwachsene. Also Mensch immer als Bezugsgröße für die Qualitätsanalyse, aber eben nicht Charakterausdeutung, nicht Leumundsausdeutung. Mhm. So. Mhm. Wenn wir das jetzt haben, dann war Ihre Frage, muss man den Verstand ausschalten? Ja? Sie merken vielleicht, ich kann auch temperamentvoll sein, aber ich kann eben auch in dieser Begutachtungssituation zuhören. Und Sie müssen einfach zuhören, Sie müssen Ihr Gegenüber reden lassen und Sie müssen dieses Bezugssystem Qualitätsanalyse im Kopf haben.
Ja.
Sie sind also sozusagen immer, Sie sind freundlich zugewandt, neutral, akzeptierend, aber gleichzeitig haben Sie immer im Kopf den Gegencheck. Könnte es auch anders gewesen sein. Dadurch muss ich nicht unfreundlich sein zu meinem Gegenüber, aber ich wäge eben ab und stelle mir ständig die Frage, könnte das auch in den Kopf hineingekommen sein ohne Erlebnis?
Mhm. Erlebnisbasiert heißt, glaube ich, auch eins der Worte, das Sie verwenden im Buch. Wir reden gleich ein bisschen weiter, machen zwischendurch aber noch ein wenig Musik an. Und zwar haben wir die Apache Relay mit Doze. Ich will dann noch mal ein bisschen genauer sprechen über die Punkte, die man sozusagen als Anklagepunkte in Ihrem Buch lesen kann. Sie haben ja durchaus Kritik am System geübt und das eine oder andere Thema werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen.
Quacksalber-Therapeuten hatten wir ja schon, nannten, die überall irgendwo am Fluss, an der Wiese, auf einer Wiese oder im Waldgrundstück sowas in Gang bringen.
Ja.
Also ich meine, wenn das nur Erwachsene sind, die da so ein Selbsterfahrungswochenende machen, ist ja auch schön und gut. Kann ja, ne?
Ja. Dazu gleich mehr, zwischendurch nochmal Musik von The Apache Relay. The Apache Relay mit Doze. Bei mir im Studio immer noch Professor Dr. Max Steller. Er ist einer der führenden Experten zum Thema Aussagepsychologie. Wir haben das Feld schon versucht, ein bisschen zu erklären. Wer sich für das Thema interessiert, der kann sich entweder das Buch zulegen von Max Steller, Nichts als die Wahrheit heißt es, oder der kann sich morgen Abend schon mal freinehmen. Da gibt es nämlich nochmal einen Vortrag von Herrn Professor Max Steller in der Urania. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, wie wichtig es ist, eben die richtigen Analysen Methoden anzuwenden und sich von denen auch nicht abbringen zu lassen. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch über Lügendetektoren, die ja vor allen Dingen im Film immer zur Überführung des Täters hergenommen werden. Sie sagen aber, Lügendetektoren funktionieren nicht. Warum kann man einen Lügner eben nicht an einem zitternden Augenlid erkennen oder an einem Schweißausbruch?
Also, dass der Lügendetektor in den Filmen vorkommt, liegt natürlich daran, dass unsere Methode wenig spektakulär ist. Nicht zuhören, analysieren.
Ja. Der Spielfilm würde Überlänge bekommen, wenn man Ihre Methode
akribisch
abbildet.
Akribisch arbeiten, das ist nichts für Filme. Also die Ableitung von Atemtätigkeit oder von der sogenannten elektrischen Hautleitfähigkeit, wenn wir Angst haben, schwitzen wir, kennen wir alle. Und der Durchfluss von Strom ändert sich, das kann man durch Elektroden ableiten, sichtbar machen. Das ist das, was man in der Lügendetektion sieht. Das sieht spektakulär aus. Es kommt auf die Fragetechnik an und es ist eben bis heute nicht gelungen, die Angst vor tatsächlicher Entdeckung, die führt zu solchen Veränderungen, von der Angst vor der falschen Entdeckung. Ich bin ja Beschuldigter, das weiß ich ja. Ich sitze da und ich höre mir diese Fragen an und die Fragen erregen mich genauso, als wenn ich das nicht getan hätte. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wir haben in der Geschichte der Lügendetektion dann immer so Berichte, dass Medizinmänner in Afrika versuchten, den Schuldigen aus einer Gruppe von Verdächtigen rauszuriechen.
Aha.
Und ich sage heute immer so ein bisschen flapsig, genauso weit sind wir auch. Wir versuchen, den rauszupicken, aber genauso wenig wie die Medizinmänner den Angstschweiß vor richtiger Entdeckung von dem Angstschweiß vor falscher Entdeckung trennen konnten, unterscheiden konnten. So weit sind wir heute auch. Und da nützt das nichts, ob ich nun von der Hautleitfähigkeit zur Elektroenzephalographie gehe, also der Ableitung von Hirnströmen, oder ob ich Brain Mapping mache, also gucke, wo,
in welchen
Hirnarealen passiert etwas.
Ja.
Dann leuchten da grün und rote Lichter auf den Fotos der Hirnforscher. Ja, da sind Aktivierungen des Gehirns. Und da ist vielleicht die Angst abgebildet, aber welche Angst? Das wissen wir bis heute nicht.
Also immer analytisch bleiben und anhand der Analyse versuchen weiterzukommen.
Ganz genau.
Sie haben in Ihrer aktiven Laufbahn mit den verschiedensten Tätern und Taten zu tun gehabt. Ein Schwerpunkt aber lag in der Aufklärung von Sexualdelikten. Warum ist da gerade die Aussagepsychologie so ein wichtiges Mittel?
Das ist einfach zu beantworten. Solche Delikte finden zwischen Täter und Opfer statt, keine anderen Zeugen, wie man es sonst hat. Beim Bankraub oder so haben sie vielleicht Beobachterzeugen. Und wir haben in der Regel auch keine brauchbaren körperlichen Spuren. Mhm. Kann man sich ja sehr schnell klar machen. Das normale, in Anführungszeichen, wenn es sowas gibt, so ein Wort, normale Sexualdelikt hinterlässt keine körperlichen Verletzungen. Ja? Mhm. Also wir haben die Aussage gegen Aussagekonstellation. Und da ist das Gute an der Aussagepsychologie, dass wir tatsächlichen Opfern zu ihrem Recht verhelfen können. Wir können sehr genau zeigen, gerade bei den jungen Kindern, das kann das Kind sich nicht ausgedacht haben. Mhm. Und wenn dann keine falschen Befragungen im Vorfeld waren, dann haben wir sozusagen einen Beweis, in Anführungszeichen, nicht eine Unterstützung. Wir sind ja als Sachverständige im Strafrecht, ein zusätzliches Beweismittel. Da ist die Zeugenaussage, wir gewichten sie. Also die Waage von Justitia kann dann zugunsten des Opferzeugen ausschlagen. Mhm. Wir können aber eben auch durch unsere Analysetechniken, häufig durch die Analyse der Vorgeschichte, die ja dazugehört, sehr genau zeigen, wie die Falschaussage, meistens die unbewusste, die suggerierte Falschaussage entstanden ist. Mhm. Und das hilft natürlich den vermeintlichen Tätern, die in diesen Konstellationen ja auch Opfer sind. Mhm. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem psychologischen Job, weil ich so oder so helfen kann.
Ja. Nun haben Sie in Ihrem Buch, vor allem auf dem Klappentext steht, das Buch ist eine Anklage gegen das System. Wenn man das Buch liest, stellt man aber eher fest, dass auch Sie das Gefühl haben, dass sich da schon einiges gebessert hat in den letzten Jahrzehnten. Welche Kritikpunkte haben Sie aber heutzutage immer noch? Was muss noch verbessert werden, wenn es darum geht, Opfern und Tätern gleichermaßen gerecht zu werden?
Also ich glaube, jeder weiß, dass man zwischen Klappentexten und Inhalten manchmal noch ein bisschen unterscheiden muss.
Anklage ans System.
Aber das System hat Mängel. Das ist ganz eindeutig so. Das System hat Mängel. Aussagepsychologie ist wenig spektakulär. Aussagepsychologie ist außerdem wenig bekannt. Selbst in der Psychologie. Sie können heute Ihr Diplom in Psychologie machen und haben nichts von Aussagepsychologie gehört. Es ist wenig bekannt. Mhm. Es ist aber lehr- und lernbar. Ich würde mir wünschen, dass es einen größeren Platz hätte in der Juristenausbildung zum Beispiel, in der Ausbildung der Polizei. Mhm. Polizisten und Juristen machen eben vermeidbare Fehler. Und selbst wenn keiner kann den Prozentsatz dieser Fehler benennen, wenn wir das wüssten, dann gäbe es die Fehler nicht. Also es kann, aber ich, nach meinen 40 Jahren Beobachtung in der Strafjustiz, sind das zu viele und vor allen Dingen eben vermeidbare Fehler. Das sind keine Unglücksfälle, die man hinnehmen muss, sondern es sind vermeidbare Fehler. Also eine meiner Forderungen ist mehr Aussagepsychologie im Bereich Polizei und Justiz. Mhm. Und dann gibt es weitere Forderungen, die damit zusammenhängen. Ich glaube nicht, dass viele Hörer wissen, vielleicht glauben sie es mir gar nicht, dass in unseren Gerichtssälen im Landgericht bei großen Verhandlungen nichts mitgeschrieben wird. Mhm. Da werden Protokolle erstellt, die enthalten Uhrzeiten, wann jemand anfängt, wann jemand aufhört, ob Pausen gemacht wurden, ob er belehrt wurde. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Und das müssen Sie sich bei Prozessen vorstellen, die über Monate laufen. Mhm. Viele, viele Sitzungen. Am Ende sind die Richter auf ihre Gedächtnisse angewiesen und dann schließt sich der Kreis.
Und auch Sie als Sachverständiger können überhaupt nicht arbeiten, denn Sie brauchen ja zum Analysieren.
Wir sind oft die Einzigen in den Gerichtssälen, die wie die Wahnsinnigen mitschreiben, weil wir wissen, dass es auf den Wortlaut von Aussagen ankommt und auf die Fragen und auch die Fragen mitschreiben. Ja. Am Ende so einer Hauptverhandlung sind wir alle dann auf unser Gedächtnis angewiesen. Das sagte ich eben, dann schließt sich der Kreis, denn das Buch geht ja auch über die Fehleranfälligkeit unseres Gedächtnisses, wie leicht wir Scheinerinnerungen entwickeln. Und das passiert eben auch bei den Richtern, bei Professionellen, bei den Staatsanwälten, dass sie dann was anderes gehört haben wollen, als in Wirklichkeit dort vielleicht gesagt wurde.
Das ist wirklich ein sehr interessanter Einblick in Ihr Fach. Es gibt einige Fälle aus der beruflichen Vergangenheit. Welche Geschichte hat Sie vielleicht besonders geprägt oder welche Geschichte war vielleicht auch der Auslöser dafür, dieses Buch jetzt nochmal zu schreiben?
Also ganz prägend für mich waren die sogenannten Wormser Prozesse vor dem Landgericht Mainz in der Mitte der 90er Jahre. Es ging um massenhaften Kindesmissbrauch. nach Einflüsterungen durch vermeintlich gutmeinende Kinderschützer. Das waren Lebensschicksale, die dort entstanden sind. Das kann man gar nicht beschreiben, was dort für Unglück, für Unheil angerichtet wurde. Ich kann mich aber auch an andere einzelne Verfahren sehr gut erinnern. Im Buch beschreibe ich den sogenannten Holzklotz-Fall. Mhm. Vielleicht erinnern sich viele noch an den Holzklotz, der von einer Autobahnbrücke gestoßen wurde. Die Ehefrau auf dem Beifahrersitz tot. Ein Kind hinten verletzt, zweite Kind Gott sei Dank heil und gesund und der Ehemann ebenfalls, bis auf den psychischen Schaden, die natürlich mit Sicherheit die mitgenommen haben. Und man konnte sehr genau zeigen, dass Lügen eben schwer ist. Dieser Mann hat sich selbst durch das, was er gesagt hat, sozusagen ans Messer geliefert. Er hat sich selbst hat gezeigt, dass er es war, als er noch gar nicht beschuldigt war, nämlich als er als Zeuge, als sogenannter Hinweisgeber erklären wollte, warum wohl seine DNA-Spur an diesem Holzplatz sein könnte.
Ja, also aber auch ein ganz interessanter Fall, weil es da dann auch wieder mit reinspielt, dass er, der betreffende Täter, in der Vergangenheit auch schon eine Falschaussage getätigt hatte. Das hat wiederum dazu geführt, dass man ihm sein neuerliches Geständnis wieder nicht glaubte. Und dann kam wieder ihre Aussagepsychologie ins Spiel und man fand heraus, dass das zweite Geständnis, nämlich dass er den Klotz geworfen hat, ein richtiges war und dass er durchaus schuldig war.
Bin Ihnen dankbar, dass Sie nochmal die Komplexität des Falles so angesprochen haben. Das kann man alles in der Kürze ja gar nicht erzählen. Ja. Im Buch kann man das nachlesen. Ich bin ja auch der Meinung, dass man das Problem falscher Geständnisse ernst nehmen muss. Mhm. Ja? Die haben wir. Wir haben die auch in Kapitaldelikten. Das denkt man ja gar nicht, dass Leute sich selbst bezichtigen. Dieser Mann hatte ein Geständnis abgelegt, das er dann widerrufen hat.
Ja.
Das kann tatsächlich sein. Wir haben falsche Geständnisse. In diesem Fall konnte man aber, das bedeutet nun nicht, dass jeder, der widerruft, ein falsches Geständnis abgelehnt. In diesem Fall konnte man eben sehr genau zeigen, das Geständnis war zutreffend.
Ja, und dass das auch häufig vorkommt, wird auch anhand dieser Charles Lindbergh-Geschichte ganz schön beschrieben. Das war der erste Pilot, der den Atlantik überquerte, dessen Kind wurde entführt. Und just nachdem das bekannt gegeben wurde durch die Zeitungen damals, haben sich 200 Leute gemeldet, die das Kind entführt haben wollen.
Das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für Suggestion und Hysterie, wie die Leute ansteckt.
Ja? Ja.
Wenn irgendwo plötzlich Geräusche in der Erdkruste zu hören sind, dann laufen zuhauf Leute zur Presse oder und sagen, ich habe es auch gehört.
Ja. Oder UFO-Sichtungen sind da auch ein Thema.
Schönes altes Beispiel. Ja.
Was wird Ihr Vortrag morgen noch beinhalten oder geht es im Prinzip um das Buch?
Natürlich werde ich das Buch vorstellen. Mhm. Wir haben dann eine Session, eine 30 Minuten, in denen ich mich dort mit dem Moderator unterhalte. Mhm. Da bin ich gespannt, was er für Fragen stellen wird, wie sie heute. Und dann haben wir 30 Minuten Fragen aus dem Publikum. Also es kann sehr breit das Fach der Aussagepsychologie oder die Problematik von Lügen und Wahrheit dort angesprochen werden.
Ich kann an dieser Stelle nochmal verraten, dass es wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch ist. Auch wenn man ohne Vorwissen rangeht, kann man das gut lesen. Ich glaube aber auch, dass es für Experten und Leute, die sich professionell mit Psychologie beschäftigen, ich glaube, dass auch für die für genug Neues noch nachzulesen ist. Wir haben ja gerade erfahren, dass das Feld der Aussagepsychologie noch zu unbekannt ist. Morgen um 19.30 Uhr geht es los mit dem Vortrag zum Werk Nichts als die Wahrheit, warum jeder unschuldig verurteilt werden kann. Und wer da hingehen möchte, der kann uns jetzt schnell anrufen. Wir haben die Telefonnummer 030 2000 9000 für euch freigeschaltet. Und wer durchkommt, der kann sich den Vortrag morgen in der Urania angucken. 030 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Ich sage nochmal vielen Dank, Herr Professor Dr. Max Steller, fürs Interview. Wirklich ein spannendes Werk, ist erschienen im Heine Verlag. Es trägt den Titel Nichts als die Wahrheit, warum jeder unschuldig verurteilt werden kann. Und es kostet 19,90 €, glaube ich. Ich kann es jetzt gerade gar nicht erkennen.
99,
ja gut. Jetzt haben Sie mich beinahe noch der Lüge bezichtigt am Ende des Gesprächs. Vielen Dank nochmal und viel Erfolg mit dem Buch und unter Umständen bis bald mal. Tschüss.
Ich danke Ihnen.